herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin, unter anderem von Hörbüchern. In diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen, mit Expertinnen und Experten in Sachen Gesundheit, Ernährung, Meditation, Yoga, Stressbewältigung, Entspannung, also in allem, was unser Leben schöner und freudvoller macht. Heute ist bei mir Professor Dr. Jutta Heller und sie weiß alles darüber, was uns innerlich stark macht und unsere seelische Widerstandskraft erhöht, um die Herausforderungen des Lebens und speziell auch im Job zu meistern. Der Fachbegriff dafür ist Resilienz und darüber sprechen wir jetzt. Viel Freude beim Hören. Liebe Jutta Heller, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf heute und mit dir das Gespräch führen kann.
Ja, und da springen wir doch einfach gleich mal rein. Resilienz, das wünschen wir uns ja alle. Also wenn das Leben uns mal wieder einen Streich spielt oder eine plötzliche Veränderung uns aus der Bahn zu werfen droht, dass wir uns dann einfach so in die Brust werfen und sagen können, haha, das kann mich doch gar nicht umhauen. Das ist so ein bisschen salopp übersetzt, Resilienz, gell? Bitte erklär uns doch zunächst etwas genauer, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
Mhm. Also die kürzeste Version von Erklärung, was ich gern verwende, ist, es geht darum, dass wir situationselastisch agieren können. Also das heißt, in einer Situation, wo es einfach schwierig ist, wo wir in einen gewissen Engpass reinkommen, dass wir da eben nicht irgendwie noch einmal tief einatmen und dann die Luft anhalten und sagen, und jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht, sondern dass wir da eben genau diese Elastizität auch haben und sagen, ah, ich könnte dies tun oder jenes, um ja eben nicht in dem Engpass stecken zu bleiben. Darum geht es bei Resilienz. Und dafür braucht man einfach gewisse Fähigkeiten, wie man sich darauf einstellt. Das kann man ein Stück weit trainieren. Und damit befasse ich mich jetzt so seit gut 6, 7, 8 Jahren.
Jetzt gibt es ja Situationen im Leben, da haben wir das Gefühl, uns entgleitet alles. Also wir haben keine Kontrolle mehr über das, was uns widerfährt. Wir verlieren einen Job, Beziehung geht in die Brüche, junge Mutter steht mit Kind alleine da. Oder wir haben einen neuen Chef, der uns triezt, Kollegen, die uns mobben. Wie können wir da Mut und Kraft schöpfen, aus uns selbst heraus die Situation in den Griff zu bekommen?
Also eigentlich alles, was du jetzt aufgezählt hast, sind ja Themen oder Situationen, die nicht irgendwie so zack wie Schalter umlegen entstehen, sondern in der Regel sind es ja irgendwie so schleichende Prozesse, Themen, die immer mehr sich dann auch irgendwie verschärfen oder auch aufschaukeln. Hilfreich wäre es natürlich, möglichst frühzeitig überhaupt mitzukriegen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dass wir dann anfangen, in so eine Fürsorglichkeit für uns selber auch reinzukommen. Zu sagen, was brauche ich denn? Was sind meine Bedürfnisse? Ist es Pause machen? Ist es von irgendwas Abstand gewinnen? Wie kann ich möglicherweise mit kleinen Atemübungen überhaupt bei mir ankommen? Oder mir wieder einen Überblick verschaffen, was steht denn eigentlich an. Das sind alles so viele Facetten, was man dann so fast ein bisschen technisch dann unter diesen Resilienzschlüsseln auch zusammenfassen kann. Mhm. Ja, und dafür gibt es für diese unterschiedlichen Resilienzschlüsseln, die sind aus vielfältigen, unterschiedlichen Forschungen auch entstanden, gibt es natürlich eine Menge kleine Interventionen, Handwerkszeug, was man da für sich tun kann.
Jetzt hast du die Schlüssel erwähnt. Wir zwei haben ja schon mal ein Projekt gehabt zusammen. Ich habe dein Buch Resilienz als Hörbuch gesprochen. Und da geht es genau um diese 7 Resilienzschlüssel. Ja. Magst du die mal kurz benennen und beschreiben?
Genau, also das Konzept, mit dem ich arbeite oder mit dem ich angefangen hatte zu arbeiten, da waren es am Anfang 7 Schlüssel. Und inzwischen sind deutlich mehr dazu gekommen, einfach nur das so als kleinen Ausblick mit dazu. Aufgrund der vielen Veränderungen, die es inzwischen gibt, sage ich, es braucht unbedingt auch zum Beispiel Achtsamkeit dazu. Es braucht sowas wie eine Ungewissheitstoleranz, ja, oder auch eine Veränderungsbereitschaft. Es braucht auch Resilienz für das Team und es braucht Resilienz für die Organisation. So, und wenn ich jetzt bei diesen 7 Hauptschlüsseln einfach mal anfange, dann ist es Akzeptanz. Also na klar, gerade in Unternehmen, wenn Dinge verändert werden, dann macht es Sinn, solange noch was zu verändern ist, aktiv zu sein, zu kämpfen, möglicherweise dagegen anzugehen. Bloß ab dem Moment, wenn was entschieden ist, dann wäre es natürlich irgendwie Quatsch, ne, dann immer noch die Energie reinzustecken und dagegen anzugehen, sondern dann geht es darum zu sagen, ich akzeptiere und auf der Basis schaue ich dann wiederum proaktiv auch, was kann ich daraus machen.
Jetzt sind wir schon, jetzt unterbreche ich dich kurz bei, sagen wir mal, deinem Special. Du arbeitest ganz viel mit Führungspersönlichkeiten in Unternehmen. Und jetzt können wir als Beispiel vielleicht mal nehmen, wenn eine Fusion ansteht oder wenn vielleicht klar ist, es müssen Mitarbeiter entlassen werden. Mhm. Das wäre so eine Situation, dass man da merkt, aha, der Punkt, wo ich das noch verhindern kann und selbst mit Betriebsrat und allem, da ist nichts mehr zu machen, dann in diese Akzeptanz zu gehen.
Genau, ja. Und da natürlich, also sowas unterstütze ich dann auch zum Teil im Einzelcoaching, dass jemand dann eben genau zu diesem Punkt dann kommt und sagt, ja, okay, es ist zwar nicht leicht und manchmal muss man auch Dinge dafür aufgeben oder ja, es ist eine schwierige Entscheidung, die auch reifen muss. Und dann aber zu sagen, was mache ich mit meiner Energie, eben nicht ins Dagegengehen, sondern zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich. Und was dann wiederum sehr hilfreich ist, der Schlüssel Optimismus. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich mit einem Pessimismus in die Welt hinausschaue und sage, oh, irgendwie geht es gar nicht weiter, ne, sondern eher mit dem Optimismus. Und Optimismus heißt eben auch nicht die rosarote Brille, sondern gerade wenn es schwierig ist, vertraue ich darauf, dass es auch wieder besser wird. Ja. Und was ich sehr spannend finde in dem Kontext, durch die positive Psychologie, gibt es inzwischen ja viele Forschungen und Belege und dann auch wiederum Übungen, die wir nutzen können, um letztlich genau diesen ja eher optimistischeren Blick auf die Welt auch zu stärken und zu entwickeln. Ja, dann Selbstwirksamkeit, ein ganz großes Konzept aus der Psychologie. Da geht es einfach darum, mit verschiedene Aspekte zu entwickeln, um so ein Gefühl zu haben, ich habe wirklich so meine Hände am Steuerrad und kann damit auch sagen, in die Richtung geht's. Da ist natürlich hilfreich, so die eigenen Stärken zu kennen und die und dann Möglichkeiten zu finden, wie man die auch einsetzen kann. Oder natürlich Feedback, Austausch, sich auch Feedback zu holen, wäre ein wichtiger Aspekt, weil damit kriege ich ja auch mit, wie werde ich gesehen. Ich kann mich entsprechend dann anpassen oder verändern oder auch zu sagen, nö, das ist nicht mein Platz, wo ich hier bin, ne? Sondern ich suche mir was Passenderes. Dann Thema Eigenverantwortung. Auch das finde ich ein ganz zentraler Baustein. Einmal im Sinne von, wo ist unsere Kraft und unsere Grenze? Um dann eben auch zu sagen, wie übernehme ich da wirklich für mich Eigenverantwortung? Um möglicherweise dann auch zu sagen, ja, ich brauche da eine Veränderung. Ne? Fürsorglich für sich selbst zu sein. Und damit geht auch einher, was denke ich denn überhaupt über mich selbst? Na, sind da so einschränkende Glaubenssätze dabei, womit ich mich selber auch klein mache und mir Potenziale wegnehme? Ja, und dann ist es gut, sich sowas bewusst zu machen und auch ein Gegenprogramm dann zu entwickeln. Und es hat viel dann mit Denkmustern zu tun, die da sind. Das ist manchmal ziemlich heftige Arbeit, die auch eher dann im Einzelcoaching dann läuft und im Training sowas eher dann so als eine Basis schon mal gelegt werden kann, aber Feintuning, da braucht man dann nochmal anschließend das Coaching dazu. Netzwerkorientierung finde ich auch extrem wichtig, weil wann holen sich Menschen tatsächlich Hilfe und Unterstützung?
Du bist nicht allein.
Ja, genau. Und das ist ganz oft in Unternehmen, gerade in den größeren Unternehmen, es gibt leider immer wieder noch, also begegnet mir das, dass Führungskräfte dann sagen, ja, wenn ich jetzt sagen würde, dass es für mich ein bisschen eng ist und dass ich eigentlich Hilfe und Unterstützung bräuchte, dann wird es kritisch für meine Karriere. Also wenn quasi dieses, ich hole mir Hilfe gleichgesetzt wird, ich bin nicht mehr fähig, weiter auf der Karriereleiter zu, mich weiterzuentwickeln, das finde ich ist schade, ne? Weil je frühzeitiger man sich Hilfe holt, desto leichter kann da irgendwas wieder in die richtige Bahn gebracht werden.
Ja, und das fühlt sich dann leicht an wie ein Eingeständnis von Schwäche. Als hätte, könnte man es nicht mehr handeln. Und ja, das ist leider ja gar nicht so. Man
genau, und eigentlich geht es gar nicht um die Schwäche, sondern vielleicht braucht es irgendwie auch Ressourcen zur Unterstützung oder es braucht einfach einen anderen Blick dazu. Ja, und dann kann es gut weitergehen. Also da letztlich kooperativ für sich zu sorgen und auch eben zu wissen, ja, wo kann ich denn hingehen und Freunde, Freundinnen zu haben, in der Familie auch Unterstützung zu haben, aber eben auch ganz wichtig, Kollegen, mit denen solcher Austausch dann möglich ist. Ja, und das geht natürlich dann auch noch weiter und zu sagen, was habe ich für ein Netzwerk an, ganz banal vielleicht auch der Friseur, bei dem ich mal reden kann, ja, oder der Arzt oder habe ich vielleicht auch einen Coach oder einen Therapeuten oder und. Also all das gehört für mich letztlich zu dieser Netzwerkorientierung dazu. Lösungsorientierung ist natürlich auch hilfreich, möglichst viele Optionen sich auch zu erschließen. Und was dazu wieder ganz spannend ist, nochmal genau hinzugucken, was sind denn Werte, die für mich selbst wichtig sind oder auch in dem Kontext für das Team oder die Organisation, in der jemand arbeitet, weil das wiederum nochmal so Kriterien ja sein können, um zu sagen, diese Lösungsoptionen, die ich mir erschlossen habe, welche ist die passende zu meinem Wertesystem? Ja, und wenn wir dann noch sowas haben wie Zukunftsorientierung, ich glaube, dann sind wir ganz gut aufgestellt.
Also Visionen auch entwickeln, wie was sein kann.
Ja.
Und sich schon hineinfühlen, das ist ja auch oft eine tolle Technik, so zu tun, als ob, als wäre man schon da, sich hineinfühlen. Können wir mal uns konkrete Beispiele anschauen. Also du bist mit so unendlich vielen Lebensgeschichten in Berührung gekommen schon im Laufe der Zeit. Du arbeitest mit so vielen Menschen, die Krisen durchlebt haben, die Lösungswege gefunden haben. Könntest du da was erzählen aus der Praxis?
Oh ja, da gibt es etliche Beispiele. Ne? Also vielleicht ein Beispiel, weil du gerade vorhin bei Akzeptanz auch fragtest. Das war tatsächlich ein Geschäftsführer, der anrief und berichtete, dass eben sein Unternehmen ja aufgekauft oder fusioniert werden sollte mit einem anderen. Er gehörte selber zu einem ganz großen amerikanischen Konzern dazu, kleines Unternehmen mit 120 Mitarbeitern. Und der größte Konkurrent bis dato, der kam dann dazu mit über 1000 Mitarbeitern.
Wow.
Und er erzählte dann, es hat für ihn so quasi in Klausur gehen fast 2 Wochen gebraucht, wo er mit niemandem drüber gesprochen hat und innerlich in so einem Kampf dann war und sagt, was mache ich denn damit? Wie gehe ich damit um? Weil klar kann man sich vorstellen, in so einer Situation, der hat sich dann überlegt, ne, da gibt es einen Geschäftsführer, da gibt es einen Geschäftsführer, ja, und alle Positionen der Firma durchgehend und wer bleibt dann übrig? Ja, und heute tatsächlich ist es so, diese Firma gibt es nicht mehr. Das hat sich dann sehr verändert. Ich habe das mitbekommen, weil ich eben in dem Konzern an einer anderen Stelle wieder tätig war. Und in diesen 14 Tagen ist dieser Mensch zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht verrückt machen, sondern ich schaue einfach, was möglich ist. Und das ist, finde ich, ein super Beispiel für Akzeptanz. Und daraus resultierte dann für ihn auch, dass er sagte, er braucht jetzt eine Unterstützung für sich zusammen mit dem gesamten Führungskreis. Und dann haben wir zusammen 2 Tage gearbeitet, haben Strategien aufgestellt, wie gemeinsam der Weg dann für diese Menschen gehen konnte. Ja, und das war zumindest erstmal eine Entlastung. Natürlich, die Situation ist gegeben, die können wir nicht verändern dann in dem Moment. Aber jeder Einzelne konnte dadurch dann seinen Weg finden. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch so, love it, change it or leave it. Mhm. Ja, da sind einige dann auch gegangen.
Schon direkt, das ist, bevor das mit der Fusion überhaupt passiert ist, haben sich gleich so ihre Wege gesucht.
Haben sich ihre Wege gesucht und da hat eben dann auch dieser Geschäftsführer gesagt, ja, natürlich kriegt ihr ein gutes Zeugnis, damit ihr einen guten Weg dann auch gehen könnt und hat da viel Unterstützung, viel Dinge möglich gemacht. Und es sind aber auch etliche dort geblieben und die sind an anderer Stelle dann in dem Konzern auch wieder untergekommen. Mhm. Ja. Aber diese Zwischenphase, um da nicht in so eine Resignation oder eben sinnloses Gerangeleien oder was immer dann auch in so einem Konzern entstehen kann, zu vermeiden. Dafür ist es gut, einfach einen Weg dann miteinander zu entwickeln. Also das ist ein Beispiel.
Da hat ja so ein Geschäftsführer auch in zwei Richtungen zu kämpfen. Also erstens hat er um seine eigene Position gefürchtet. Zweitens sind da die Mitarbeiter, die schauen auf ihn. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei den Kindern, die den Eltern ins Gesicht schauen und sehen, wow, die Mutter guckt sorgenvoll, da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, er muss auch in Richtung seiner Mitarbeiter Sicherheit vermitteln, ohne unehrlich zu sein.
Ja, genau. Also das ist für Führungskräfte, glaube ich, extrem wichtig und schwierig, in diesen Situationen tatsächlich bei sich und bei den anderen zu sein. Ja, also da immer wieder so die Balance hinzukriegen, zu sagen, es bringt ja auch nichts, dann nur für die anderen quasi sich aufzuopfern, ja, und letztlich immer über die eigenen Grenzen zu gehen, sondern wichtig ist erstmal bei sich selber hinzugucken und zu sagen, was brauche ich, damit dann auch wiederum die Energie da ist, entsprechend die anderen unterstützen zu können.
Und dann den Optimismus zu bewahren, Schlüssel 2, dass ich noch Möglichkeiten habe und die wirklich, dass man nicht in so eine Starre verfällt. Panik, Hals schließt sich und das Denken setzt aus und so weiter. Das sind ja alles so Anzeichen. Dann den Optimismus zu bewahren. Wie komme ich dahin?
Wie komme ich dahin? Hilfreich ist natürlich, frühzeitig mitzukriegen, dass Veränderungen da sind. Ja, und frühzeitig, und ich glaube, da eigentlich kann sich heutzutage ja niemand davon freimachen, dass es immer irgendwelche Engpasssituationen gibt oder wie man dann dazu sagt, Herausforderungen. Ja, und dementsprechend, glaube ich, täte es allen gut, so grundsätzlich bei sich einfach mal hinzugucken und sagen, was will ich denn, wo stehe ich denn im Leben und wie kann ich mich da einfach so ein bisschen elastischer machen für solche Situationen. Ja, und viele fangen damit an, dass sie irgendwelche Bücher lesen und sich dadurch entsprechend Input holen. Anderes Beispiel, das ist ein Unternehmen, mit dem ich aktuell arbeite. Da kam der Geschäftsführer, oder der Geschäftsführer hatte vor 2-3 Jahren für sich eine ziemlich schwierige Phase, wo er auch nicht so genau wusste, wie soll es jetzt weitergehen, wie komme ich klar. Hat dann angefangen, sich erstmal Selbsthilfebücher zu holen und da entsprechend Input zu bekommen. Dann mit einem Coach gearbeitet und daraus resultierte dann jetzt in der großen Veränderung für seine gesamte Organisation. Die haben neue Organisationsstrukturen eingeführt im Rahmen von Agilität, wo es darum geht, eben möglichst schnell dieses Zusammenarbeiten eher über Rollen und jetzt nicht diese fixen Strukturen in der Organisation zu haben. Und er hat dann entschieden, er möchte unbedingt als Unterstützung in dieser Phase, wo es verunsichernd ist, natürlich für alle, die davon betroffen sind, also sämtliche Mitarbeiter und Führungskräfte in der Organisation, möchte eben dann mit Trainingsmaßnahmen ein Angebot den Menschen geben, wo sie für sich selber individuell hingucken und sagen, was brauche ich? Und das kann bei jedem unterschiedlich sein. Und deswegen dann in so einem Training kann in 2 Tagen einfach so ein Überblick auch entstehen, Dinge ausprobiert werden. Und dann ist es hilfreich natürlich, dass jeder Einzelne an seinen Themen weiterarbeitet. Und manche sagen dann, okay, jeden Tag mache ich eine Atemübung. Ja. Jemand andere sagt, ja, ich muss unbedingt bei meinen einschränkenden Glaubenssätzen noch weiterarbeiten. Jemand anderer sagt, ja, Glückstagebuch ist ganz hervorragend, zum Beispiel, um Optimismus zu stärken. Ja, eine andere, eine positivere Sicht und Grundstimmung für sich zu entwickeln.
Ins Glückstagebuch schreibe ich zum Beispiel Dinge, die heute schön waren oder wie ich in der zurückliegenden Zeit, die sich gut entwickelt haben, solche Sachen.
Genau, das ist so eine typische Intervention aus der positiven Psychologie, wo es darum geht, dass man sich 3 Dinge, die einen heute gefreut haben, notiert. Wichtig ist zusätzlich dann noch zu fragen, was habe ich denn selbst dazu beigetragen, dass ich genau diesen freudigen Moment erlebt habe. Ja, also zum Beispiel, also ich stehe ja drauf in der Früh, ich brauche meinen Kaffee und mein Käsebrot.
Tolle Mischung.
So, und manchmal gerade so in der Früh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, nimmst du dir wirklich Zeit zum Frühstücken oder bist du dann schon zack in irgendwelchen Themen drin?
Oft bin ich schon unterwegs oder ich fahre in die Arbeit und frühstücke dort. Ja. Manchmal, ich mag ja gerne warm gekochten Getreidebrei in der Früh und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als nur ein Kaffee und ein Käsebrot. Das fällt dann manchmal runter und dann wird es ein Croissant vom Bäcker unterwegs.
Naja, aber zum Beispiel jetzt bei diesem Glückstagebuch, wenn du dir an einem Tag tatsächlich diesen Getreidebrei gemacht hättest, könntest du, was habe ich selbst dazu beigetragen? Ja, ich habe mir die Zeit wirklich genommen. Ja, oder überhaupt die Wahrnehmung, dann solchen heißen Kaffee im Becher überhaupt in der Hand zu spüren. Ja, und sich das bewusst zu machen. Oder wir sitzen hier in schönen Sesseln, angenehmen Sesseln. Und dann zu sagen, ja, das ist jetzt ein Moment, wo ich in meinem Sessel sitze und mich ein Stück ausruhen kann. Also bewusst einfach die Dinge auch im Sinne von, was tue ich selber dazu und das nicht irgendwie so nebenbei und schon bei ganz anderen Themen zu sein.
Das ist oft einfach die Dankbarkeit für so viele Sachen, die uns so klein erscheinen, aber natürlich unser Lebensgefühl ausmachen, das Schöne. Also im Grunde auch könnte man sich abends ins Bett legen und sich bei den Füßen bedanken, dass sie einen durchs Leben tragen. All diese Selbstverständlichkeiten, dass, wenn man gesund ist.
Ja.
Ich sage immer, wir leben in einem Land, wo wir seit Jahrzehnten Frieden haben. Und auch das vergessen wir oft und schimpfen über die EU und worüber man alles so schimpfen kann. Ja. Und schimpfen macht ja auch Spaß.
Ja.
Und letztlich gibt es so viel, was wir schon als selbstverständlich erachten und worüber wir froh sein können.
Mhm.
Und dieses, was habe ich selbst dazu beigetragen, da sind wir bei der Selbstwirksamkeit auch wieder. Ne?
Ja, klar.
Gefühl, ich bewirke etwas.
Ja,
und sei es eine kleine Sache.
Ja.
Mhm. Schön.
Und das ist etwas, womit man sich selber eben dann einfach auch ein gutes Gefühl geben kann. Ja? Und also es gibt viele Kombinationen von diesen Glücks- und Freudetagebüchern, viel Forschung auch dazu und aufgrund der Forschung scheint es so zu sein, drei Dinge, über die man sich gefreut hat, was habe ich dazu beigetragen und wenn ich mich dann täglich und einmal pro Woche, wenn ich mich noch frage, wofür bin ich dankbar, das scheint so die gelungene Kombination zu sein, um eben das eigene Stimmungsniveau signifikant anheben zu können.
Mhm.
Ja, und dann denke ich, schaut man einfach glücklicher, zufriedener in die Welt hinaus, und kann damit einfach mit dem, wo es dann auch mal schwierig wird, viel lockerer mit umgehen. Eigentlich ist es nichts anderes, als ich bin heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden, in solch eine Haltung reinzukommen.
Für mich ist gefühlt dieser Schlüsseloptimismus so einer, der auf alle anderen abstrahlt. Also du hast in einem deiner Bücher oder vielleicht auch in mehreren auch Jens Korsen erwähnt, der ja auch seine Philosophie basiert quasi darauf. Der sagt so, wenn die Stimmung stimmt, dann läuft vieles wie von allein. Ich habe auch viel mit ihm gearbeitet und liebe diese Philosophie. Und tatsächlich dieses Mäkelige und ach nee, was ist mir jetzt schon wieder passiert? Ach du meine Güte, das gibt's auch gar nicht und so weiter. Man rammt sich damit so richtig schön in den Boden und dann sieht man auch seine Optionen nicht mehr.
Ja.
Also ich denke, dass das wirklich wie in deinen Resilienzschlüsseln, dieser Optimismus, so eine Strahlkraft in alle Richtungen hat, auch die anderen Schlüssel sozusagen beflügeln.
Ja, und Jens Korsen, also ich mag ihn wirklich sehr, auch Akzeptanz. Ne? Dieser eine Satz von ihm, da wo ich bin, da will ich sein. Ja? Und nicht zu sagen, oh, eigentlich möchte ich jetzt am See sein, eigentlich möchte ich jetzt irgendwo anders im Café sitzen oder. Ne?
Sondern, das kann schon sein, aber du hast Gründe gehabt, weshalb du jetzt hier bist.
So
und
ist es.
Das zu erkennen, dass man selber aus gutem Grund sich diese Situation so ausgewählt hat, ist auch sehr, sehr erleichternd.
Mhm.
Es gibt auch mit Jens Korsen in dieser Podcast-Serie ein Gespräch, also lohnt sich immer mal kreuz und quer reinzuhören. Du hast eben das mit der Firma erwähnt und vielleicht können wir da noch mal drauf schauen, weil in dem Moment, wo man das Gefühl hat, aha, eine Sache ist entschieden, es wird diese Fusion geben, wahrscheinlich gibt es Entlassungen oder aus einem Geschäftsführer wird vielleicht eine Führungskraft auf einer niedrigeren Ebene, wenn man in so einen Riesenladen einsteigt, da den Optimismus zu bewahren und die Akzeptanz. Mhm. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Brocken.
Ja, aber jetzt gerade aus der Führungsrolle rauszugehen, muss ich sagen, als ich das gemacht habe, bei mir an der Hochschule, ich konnte nichts Besseres tun. Es waren viele Sachen, die ich nicht mehr machen musste. Irgendwelche Statistiken, Reports, ja, die irgendwo abgegeben werden mussten. Meine Mails haben sich sofort deutlich verringert. Ja, und ich konnte viel mehr wieder Energie da reinstecken, wo ich sage, da bringt es dann auch was. Und habe dann Projekte gemacht und habe dadurch auch viel mehr Zufriedenheit für mich rausziehen können. Also
du warst mich, an der Hochschule für...
Für angewandtes Management, genau. Mhm. Die hatten ihren Sitz in Erding, die sind jetzt in Ismaning, also Münchner Umfeld. Ich war da in der Fakultät für Wirtschaftspsychologie, habe insbesondere Training und Coaching unterrichtet. Also das, was ich in meiner eigenen Firma auch tue. Und gerade mit diesem Schwerpunkt dann Training und Coaching, das hat riesig Spaß gemacht, also da mit den Studenten zu arbeiten. Und anfangs fand ich es auch spannend, diese Führungsrolle zu haben, weil natürlich das war viel Aufbauarbeit, ich konnte viel gestalten, ich konnte mit Kollegen zusammen was entwickeln. Aber zunehmend habe ich dann gemerkt, nee, es ist nicht mehr mein Ding. Ja, und ich bin jetzt seit 1.4., also kein April-Scherz, sondern 1.4.2017 bin ich bei der Hochschule rausgegangen, weil ich gesagt habe, es sind einfach zu viele unterschiedliche Dinge, in denen ich da unterwegs bin. Und seitdem mache ich nichts anderes mehr, als von meiner Firma aus diese unterschiedlichen Resilienzprojekte und Maßnahmen durchzuführen.
Na, lass uns gleich mal bei bleiben, was du so alles machst. Du hast dich ja nun entschieden in deinem Leben, dass du andere unterstützt mit deiner Arbeit. Und das ist sehr vielfältig. Zähl das doch mal gerade auf.
Ja, also es ist Einzelcoaching. Dafür kommen die Menschen direkt dann zu mir, wo wir das sind meistens Termine mit 1-2 Stunden, die ich mit den Menschen dann zusammen verbringe. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Also in der Regel sind es tatsächlich Führungskräfte, die kommen. Und das kann jetzt von erste, zweite Ebene in einem Unternehmen sein bis runter Teamleitung, je nachdem. Engpasssituationen haben alle. Ja, und da einfach hinzugucken, zu sagen, wie komme ich letztlich für mich besser durchs Leben. Das sind da so die Hauptthemen. Das kann sein, eine Führungskraft, mit der ich auch immer wieder noch zu tun habe, die hatte so einen inneren Antreiber, mach's anderen recht. Und als Führungskraft muss ich vielleicht auch ab und zu mal sagen, da geht's lang oder so mag ich's jetzt nicht. Mhm. Und da gab es durchaus dann Gründe, die bei ihr einfach in der Geschichte, in ihrer Lebensgeschichte lagen, weshalb sie sich da so stark auch angepasst hat und es für sie in einer anderen Phase, Lebensphase sehr wichtig und hilfreich war. Aber in der Rolle als Führungskraft braucht es das eigentlich so nicht mehr. Ja? Und da denn in der Klarheit reinzukommen, wo, in welcher Rolle passt auch welches Verhalten und wie geht es mir damit gut. Dann gibt es natürlich Trainingsmaßnahmen, wo ich zu Unternehmen gehe. Ich habe aber auch meine eigene Akademie, wo Menschen zu mir kommen und wir dort dann in einem offenen Training zusammenarbeiten. So dass sie also ihren eigenen Weg entwickeln. Ich habe in den letzten 3 Jahren zunehmend angefangen, das Thema organisationale Resilienz auch zu, Anführungsstriche, zu bespielen.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Es reicht oft nicht aus, dass nur der Mensch für sich selber schaut, wie bin ich gut aufgestellt. Es gibt so diesen klassischen Begriff Verhaltens- und Verhältnisprävention. Ja? Und Verhältnisprävention würde eben auch bedeuten, in welchem Kontext ist ein Mensch unterwegs. Und ja, und natürlich eine Firma ist ein Kontext, in dem wir unterwegs sind. Und auch da gibt es natürlich Dinge, womit es leichter fällt, in kritischen Situationen auch als Firma gut überleben zu können. Ja, also wenn es einfach einen Engpass gibt, was viele Abteilungen dann machen, sie schotten sich ab und sagen, wie können wir für uns jetzt gerade gut durchkommen? Aber wenn der große Engpass da ist, dann macht es doch viel mehr Sinn zu sagen, hey, wie können wir miteinander kooperieren? Was ist jetzt irgendwie alles nice to have? Und was sind unsere Kernthemen, wo wir alle zusammenhelfen, dass die noch weiterlaufen?
Du hast jetzt gerade als kleine Einheit die Abteilung erwähnt. Mhm. Zuvor hast du eingeleitet, wenn jeder für sich einzeln versucht, an sich zu arbeiten, ist ja alles gut und schön, aber es braucht die Gruppe. Gehen wir noch mal eine Einheit zurück, weil das ist ja auch oft sowas wie, also ich arbeite an mir und habe Dinge erkannt, aber die Kollegen machen nicht mit, so ein Mist, jetzt kommen wir nicht voran. Das heißt, auch da empfindet man eine Blockade und denkt so, ach ja, man selber macht es ja gut, aber die anderen nicht, also kann man nichts machen. Mhm. Kann man da was machen? Also die anderen ins Boot holen, infizieren quasi im schönsten Sinne mit der Entwicklungsarbeit.
Mhm. Also wir können schlecht andere verändern, sondern das muss jeder Einzelne tun. Mhm. Aber klar, du hast recht, im Team, wenn die Interaktion, wenn das miteinander schwierig ist, dann zieht einem das ja auch wieder Energie ab. Und es gibt ganz spannend hier von der LMU, also Uni in München, eine Studie über Palliativteams, also die mich absolut begeistert, weil ich habe ja auch mal im Krankenhaus gelernt vor vielen Jahren. Und bei diesen Palliativteams wurde untersucht, eben diese Teamresilienz, was macht das aus? Und das Interessante ist ja, auf einer Palliativstation gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Personengruppen, die mit den Patienten in Kontakt kommen. Und wer ganz oft in Kliniken vergessen wird als relevante, wichtige Berufsgruppe, das sind die Reinigungskräfte.
Ja.
Ja, weil die sind in den Zimmern, die verbringen eine Menge Zeit in den Zimmern, wo sie mit den Patienten reden können.
Das sind schwerkranke Patienten, die wahrscheinlich bald sterben.
Genau, ja. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Reinigungskraft da nicht auch fürsorglich ist, ne, und dann mit dem Putzbesen gegen, ja, oft sind es Patienten, die starke Schmerzen haben, gegen das Bett stößt, ja, dann ist das ja nochmal verschärfend, erschwerend für den Patienten. Mhm. Wenn diese Reinigungskräfte aber von den anderen Personen, also ob das jetzt Pflegekräfte sind, Ärzte und so weiter, nicht als wichtig und nebenbei und ihr stört eigentlich nur wahrgenommen werden, dann fühlen die sich ja nicht unbedingt als, ja, relevante Teammitglieder. Also es braucht, und es kam bei dieser Studie bei raus, wirklich für diese Unterschiedlichkeit, wie da die Menschen zusammenarbeiten, eine Wertschätzung. Also dass wirklich jeder seinen Beitrag liefert. Ja, und geteilte Werte, also warum, wieso machen wir das hier, wofür ist das gut? Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, was bei diesen Palliativteams rauskam. Klar, natürlich passiert da auch, dass dann eben gerade ein Mensch, den man länger begleitet hat, dass der dann stirbt. Und das ist ja sicherlich auch immer wieder ein ja, schwerwiegendes Ereignis für diejenigen, die nah im Kontakt waren mit demjenigen. Mhm. Und wenn danach zum Beispiel sich ein Team Zeit nimmt, um miteinander nochmal drüber zu sprechen und zu sagen, wer hat dann was in der letzten Phase für den Patienten gemacht? Weil wenn wir nicht die komplette, vollständige Information haben, was jeder von uns macht, sofort diese Infolücke füllen wir mit irgendeiner Vermutung und Annahme. Und was dann natürlich schnell passieren kann und sagen, ja, vielleicht hätte ja der oder diejenige noch was tun können. Ja? Und aus einer Vorannahme entsteht dann quasi eine Überzeugung, ja, und dann machen wir uns damit Konflikte in den Teams. Ja?
In dem Team wird im Grunde dann nochmal rekapituliert, bestenfalls, wir haben unser Möglichstes getan, unser Bestes gegeben, um dem Patienten noch einen guten Lebensabend zu bereiten.
Genau, und gerade dann auch relevant, so die letzten Stunden oder Minuten, was da passiert ist. Und was dann natürlich auch möglich ist, über Emotionen zu sprechen, weil mit Emotionen haben wir ja auch zu tun. Und bleibt doch bitte mal sachlich, funktioniert nicht. Ja, das ist so ein schöner...
Da schießt die Emotion erst recht. Oh, genau. Was sagst du mir, dass ich sachlich bleiben soll?
Ja. Und bei diesen Palliativteams gehört natürlich dann auch sowas wie ein Stück weit Trauerarbeit auch mit dazu. Mhm. Ne? Aber das kann man natürlich, diese Erkenntnisse hervorragend nehmen und sagen, in jedem anderen Team, wenn ich Wertschätzung habe für meinen Kollegen, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, welche Nationalität das ist, welche Fachkompetenz derjenige mitkriegt und wir das gegenseitig anerkennen und sagen, und jeder hat seinen Beitrag dadurch. Wir haben geteilte Werte, wir wissen, wozu wir etwas tun. Also das hat dann auch mit Vision möglicherweise zu tun wiederum. Und wenn es sowas gibt wie, man könnte es fast nennen, ritualisierte Besprechungen, wo es einerseits darum geht, immer wieder mal hinzugucken und sagen, wie haben wir das jetzt hier gemacht, unsere Arbeit? Wie geht es uns damit? Also die Emotionen auch mit reinzunehmen und natürlich erst recht, wenn es kritische, schwierige Situationen gibt. Also kann man wunderbar übertragen und Dann gibt es noch, auch sehr spannend von Google, eine Studie zur psychologischen Sicherheit. Oder es war ein anderer Fokus, aber es kam bei raus, dass psychologische Sicherheit ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, damit Menschen auch produktiv sein können. Und zu dieser psychologischen Sicherheit zählt dazu, wenn ein Team zusammen ist und wenn jemand jetzt irgendwie einen Vorschlag macht, wenn da zum Beispiel die Kollegen dann sofort losgehen und sagen, nee, Quatsch, ne, was soll das, was hast du denn da wieder gedacht? Ne? Also auch das kennen wir aus ganz, ganz vielen Teams. Und manchmal können es ja vielleicht auch schräge Vorschläge sein. Und wenn jetzt so ein Klima in einem Team da ist, dass jeder so ein Grundvertrauen hat und sagt, ich kann auch mal Quatsch reden, ja, und dann werde ich nicht gleich in die Ecke gestellt, ja, sondern ja, das ist halt mal so und deswegen bin ich trotzdem akzeptiert und habe meinen Platz hier im Team. Auch das ist ein ganz zentraler Punkt, der für diese Teamresilienz mit einzahlt.
Das klingt toll. Also es haben ja viele die Arbeitssituation, dass sie das Gefühl haben, ich darf Unsicherheiten nicht zeigen, dann werde ich ausgelacht oder habe sogar schlimmere Folgen zu tragen. Ja. Dieses Gefühl, ich kann einen Gedanken mal präsentieren oder auch eine Frage stellen, du, wie geht denn das nochmal? Mhm. Das ist ja am Schluss produktiver, wenn Absolut. Man eingesteht, dass ja. man was nicht kann oder was noch nicht ganz verstanden hat, wenn man irgendeine neue Technik lernen muss und so weiter. Da würde ich auch sagen, Hut ab, wenn das gelingt, auch einem Teamleiter diese Offenheit herzustellen in einem Team, dass man sich so fühlt. Toll. Denn oft ist ja so, man möchte seine Sache so gut wie möglich machen, man möchte Kompetenz ausstrahlen und fürchtet Folgen, wenn man Unkenntnis oder Unsicherheiten zeigt. Mhm.
Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen für sich auch erkennen, was sind denn wirklich meine Stärken und damit für sich innerlich tatsächlich auch so eine Sicherheit entwickeln. Weil wenn sich jemand innerlich sicher fühlt, ja, dann ist es ja gar nicht mehr unbedingt so nötig zu sagen, was wird denn jetzt gerade von mir erwartet und so einen Blick nach außen zu haben, sagen, wie kann ich mich da am besten irgendwie verkaufen oder anpassen, damit ich gut ankomme. Ich glaube, wenn wir da mehr an unserem eigenen Kern arbeiten und sagen, und so bin ich und so kann ich mich hier für euch mit einbringen, für das Unternehmen, für unser Team, dann haben alle was davon.
Also ein Bewusstsein davon, was kann ich hier beitragen.
Ja.
Und man weiß auch, dass einem die ein oder anderen Sachen nicht ganz so sehr liegen.
Genau.
Aber das, ne, wenn man das einbringt, was man besonders gut kann, das hilft ja auch meistens.
Ja. Und wenn wir dann in Synergien zusammenarbeiten können, das wäre doch hervorragend.
Ja, jetzt haben wir schon jede Menge aufgezählt, was, und du hast ganz viele Veröffentlichungen. Magst du da ein paar erzählen?
Ja, das erste, genau wo du sagtest, das Hörbuch, was du hier eingesprochen hast, das war eigentlich das erste Buch zum Thema Resilienz, was ich gemacht habe. Das war ja eigentlich durch einen Zufall entstand, dass jemand anderer mich empfohlen hat bei einem Verlag und die dann sagten, ja, sie wollen genau dieses klare Konzept haben. Es ist ein Selbsthilfebuch letztlich geworden, dieses Resilienz, 7 Schlüssel für mehr innere Stärke, wo viele Übungen mit drin sind, die genau erklärt sind und man die dann für sich selber dann auch machen kann. Und das wäre zum Beispiel so ein erster Ansatz, wie Menschen für sich einfach besser sorgen können, zu sagen, wie kann ich mich da anders aufstellen. Dann kam danach ein Buch dazu, was speziell für die Zielgruppe der Führungskräfte war, wo eben auch wiederum für sich selbst und für das Team dann viele Tipps mit drin sind. Und dann kam ein ganz, ganz für mich schönes Büchlein, nämlich mit einem Känguru. Das wirft mich nicht um, den Titel hast du vorhin indirekt zitiert. Und zwar wollte da der Verlag von mir was haben, wo einfach auf so eine leichtere Art das Thema auch mal erklärt wird. Und ich finde, das Känguru ist einfach total genial, um Resilienz zu erklären. Ja, weil zum Beispiel die kleinen Kängurus, die im Beutel von der Mutter heranwachsen, die fangen an, natürlich so mit 5, 6 Monaten gehen die so auf, ja, nach draußen, auf Nahrungssuche, Entdeckung, ne, was man denn so alles hier in der Welt tun könnte. Und wenn die in etwa 8 Monate alt sind, die passen nicht mehr in den Beutel rein. Also sie müssen akzeptieren, dass sie draußen bleiben.
Ja,
ja, ne? Ist so. Genau. Oder auch Zukunftsorientierung finde ich auch eigentlich total putzig, wenn man diese Kängurus sieht, wie die diese Riesensprünge machen. Also die balancieren ja dann, also es sind nur auf den Hinterbeinen. Also die, man muss sagen, das sind natürlich diese großen Riesenkängurus. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche so Tiere, die auch zu dieser Beuteltierrasse dazugehören. Die balancieren mit ihrem Schwanz wunderbar, dass sie diese Sprünge machen können. Aber wenn die auf dem Boden sind, ein Hund, eine Katze kann ja wunderbar rückwärts gehen. Das kann das Känguru nicht.
Ach, tatsächlich?
Ja, das kann sich natürlich so im Kreis dann drehen, das funktioniert. So,
hops, 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 hops,
genau.
Um dann in die andere Richtung zu kommen.
Genau, aber rückwärts gehen kann es nicht. Also deswegen, es muss nach vorne zukunftsorientieren.
Großartig.
Ja? Und so hab ich dann einfach verschiedene Aspekte gesucht, gefunden beim Känguru und das dann auch wiederum verknüpft mit kleinen Übungen.
Mhm. Sehr süß. Ja, und dann habe ich hier noch was liegen für Menschen mit wenig Zeit, was wir ja eigentlich alle sind. In 30 Minuten wissen Sie mehr. Resilienz für Unternehmen ist ja ein Titel zum Beispiel.
Genau, das ist jetzt zu diesem Ansatz der organisationalen Resilienz. Es gibt seit vorletztem Jahr gibt es eine neue ISO-Norm. Jeder in Unternehmen, vor allem produzierende Unternehmen, wenn die ISO-Norm hören, die sagen, oh, da will jemand Audits machen, wir werden geprüft und kontrolliert. Also es gibt eine ISO-Norm zu organisationaler Resilienz. Die hat aber nichts mit Audits im Hintergrund, nichts im Sinne, sondern es ist eher sowas wie ein Orientierungsrahmen. Da haben sich kluge Menschen aus der ganzen Welt zusammengesetzt und überlegt, was braucht es denn gerade, wenn es so richtig Krisen gibt für Unternehmen, wo man möglicherweise sogar von der Insolvenz bedroht ist. Was braucht es denn, damit sich Unternehmen da gut aufstellen können? Und Krisen können ja auch sein, Naturkatastrophen. Und da waren Experten, vor allem also aus dem Risikomanagement damit dabei, aus Australien, aus Japan, geleitet wurde diese ganze Kommission von einem Briten, der dort den Ausstieg aus der Atomindustrie begleitet. Mhm. Also sehr spannend, wer da auch so alles, was ich jetzt herausfinden konnte, zusammensaß, um dieses Konzept zu entwickeln. Und die haben letztlich 9 Elemente abgeleitet, die man eigentlich auch als Resilienzschlüssel dann für das Unternehmen bezeichnen könnte. Also auch wiederum Ansatzpunkte, was hilft, dass eben diese Flexibilität in einem Unternehmen gegeben ist, wenn es eng wird. Und eigentlich muss man sagen, das sind so 2 Quellen, die die nutzen. Einerseits aus der Supply Chain Management, also diese Zulieferketten. Ja, also wird ja inzwischen so auch so ein Begriff Just in Time produziert.
Mhm. Das man heißt nicht damit, ewig was auf Lager, sondern genau, es muss immer zum rechten Zeitpunkt angeliefert werden.
Und damit spart man sich natürlich eine Menge Geld. Andererseits natürlich, wenn ein Stau auf der Autobahn ist, dann kommt ja der LKW nicht mehr durch. Das führt dazu, ich habe vor vielen Jahren mal für ein Unternehmen gearbeitet aus dem Schwäbischen. Die haben Dialysatoren hergestellt. Also das heißt also für diese Blutwäsche. Mhm. Und haben dann für diese Dialysezentren, mussten die natürlich just in time auch liefern. Und das führte manchmal dazu, dass die ganz teuer mit dem Hubschrauber dann ihre Produkte noch anliefern mussten, weil sie halt Produktionsverzögerungen hatten und. Also das heißt, in der Lieferkette kann es ganz schnell Engpässe geben. Und deswegen wäre ein Konzept, was mit Resilienz zu tun hat, um dieses Situationselastische aufbauen zu können, man braucht sowas wie Redundanzen, also eine doppelte Kapazität oder nochmal eine doppelte Sicherung. Oder zumindest doch ein kleines Lager für die Dinge, die tatsächlich zu den Kernprozessen
die
gehören.
Die einfach essentiell sind.
Mhm. Genau, ja. Also das ist so die eine Seite und die andere Seite, woraus sich organisationale Resilienz von den Ideen her speist, ist, es gibt sogenannte Hochrisiko- oder Hochzuverlässigkeitsorganisationen, sagt man dazu. Also eine Feuerwehr zum Beispiel.
Ja.
Ja, also eine Feuerwehr oder auch eine Notaufnahme in einem Krankenhaus. Die haben ja wirklich Hochstresssituationen und die müssen in dem Moment komplett funktionieren.
Ja.
Ja, und da gibt es ein paar Beispiele, gerade aus dem Bereich der Feuerwehren. Wenn die Entscheidungskompetenz für das, was bei diesem Großbrand gemacht werden soll, irgendeinen Kommandant hat, der weit weg irgendwo in der Verwaltung sitzt, der vielleicht genau zu dem Zeitpunkt gar nicht erreichbar ist, um dann noch irgendwelche Kapazitäten, Ressourcen freizugeben, kann nicht funktionieren.
Nö.
Es muss vor Ort entschieden werden. Ja? Und so gibt es natürlich in jedem Unternehmen ganz oft Situationen, wo vor Ort eine Führungskraft entscheiden muss. Und sie kann nicht darauf warten, bis der oberste Boss endlich Zeit hat, da ist, sich mit diesem Thema befassen zu können. Also auch da braucht es gerade für solche Engpasssituationen auch vielleicht ganz andere Strukturen in Unternehmen.
Also auch, dass jemand sozusagen also den Mut fasst, zu sagen, genau. Ich entscheide das jetzt.
Ja.
Tut mir leid, Oberboss nicht zu erreichen.
Ja.
Also es muss ihm ja sozusagen erlaubt sein auch.
Genau.
Und er muss selber die Initiative ergreifen. Ja.
Genau. Und sowas wie schlechte Nachrichten müssen erwünscht sein im Unternehmen.
Aha.
Ja. Also wenn es irgendwo einen Engpass gibt, was ja ganz viele machen in vielen Unternehmen, sagen, boah, hoffentlich kriegt das jetzt keiner mit. Oder ein Fehler ist passiert. Ne? Schön unter den Teppich kehren. Gerade wenn eine Null-Fehlerquote belohnt wird, ja, dann wäre es natürlich fatal, wenn ein Fehler passiert, ja, und der ist vielleicht dann noch bei dem eigenen Team passiert, mhm, und dafür wurde ein Bonus ausgegeben, ja, und den hat dann der eine Mitarbeiter jetzt gerade riskiert.
Das mit den Fehlern, was du gerade angesprochen, mhm, hast, das finde ich spannend, weil so sind wir ja die meisten von uns konditioniert. Es dürfen, mhm, keine Fehler passieren. Also, mhm, von klein auf. In der Schule war es schon blöd, wenn man, mhm, zu Hause irgendwie Mist gemacht hat, war auch nicht so toll. Dieses darf kein Fehler passieren, das haben wir irgendwie ziemlich in unseren Zellen stecken, oder?
Mhm. Ja. Und da müssen wir von wegkommen. Das bringt uns nicht wirklich weiter.
Wir lernen ja auch daraus. Es gibt zwar den Spruch, ja, aus Fehlern kann man lernen, ja, genau, und trotzdem fühlt man das immer wie Scheitern.
Mhm. Ja. Was dazu sehr spannend ist, der Otto-Konzern, die haben angefangen, sogenannte Fail-Nights zu machen mit gescheiterten Projekten der Geschäftsleitung.
Und, kannst, ja, du da ein Beispiel sagen?
Im Detail, welche Projekte, mhm, das waren. Also ich habe es auch nur aus Zeitschriftenartikeln
also mitbekommen. Also etwas, was schiefgegangen, genau, ist, wird angeschaut. Und
genau, also das heißt, da gibt es eine Veranstaltung, einen Abend, wo sich dann eben solch ein Geschäftsführer auf die Bühne stellt und davon erzählt, welches Projekt sie in den Sand gesetzt haben.
Cool. Ja. Das finde ich wirklich total cool.
Und das ist natürlich ein Signal im Sinne von, selbst wir hier oben als die obersten Bosse, wir sind fehlbar. Also es ist was völlig Normales, dass Fehler gemacht werden. Weil Fehler, und das ist uns eben beigebracht worden, sind meistens mit Scham behaftet. Mhm. Ja, wo man sich verstecken muss, wo man nicht dazu stehen darf. Ja, oder auch dann entsprechend Strafe ausgesprochen wird von den Eltern, ja, und dann den Lehrern oder wenn wir unsere Schularbeiten früher zurückgekriegt haben, immer schön rot, ne, dass man sofort sieht, was alles falsch ist. Also
es furchtbar. Ist,
genau.
Mhm.
Ja, und diese Bewertung, ja, die ja sowas von automatisch in uns sofort angetriggert wird, da müssen wir umlernen. Und dieses Umlernen kann natürlich durch solche Beispiele dann auch positiv mit unterstützt werden, dass sich da so ein Geschäftsführer mal hinstellt.
Mhm, finde ich toll.
Ja.
Du hast eben Glaubenssätze erwähnt, da passt, mhm, das passt ja jetzt dazu.
Genau, ich darf keinen Fehler machen,
ja,
wäre ein hinderlicher Glaubenssatz.
Und wir sind ja erstaunlicherweise so unglaublich gut darin, dass wir die negativen Glaubenssätze ganz toll immer herbeten können,
mhm,
und so wenig positive über uns haben. Das ist ein Phänomen.
Mhm. Ja. Das ist sehr spannend, diese Glaubenssatzarbeit mit Menschen zu machen. Üblicherweise im Training mache ich das so, dass ich am besten so 2-3 Leute zusammen einfach mal ermuntere, schreibt runter, was euch einfällt, alles zu diesen einschränkenden Glaubenssätzen. Also alle Sätze, die da irgendwie vielleicht aus der Kindheit stammen oder woher auch immer.
Immer misslingt mir das, ich kann das halt nicht.
Genau, dafür bin ich zu alt und oder das gehört sich nicht. Ne? Oder ich muss gefallen, da gibt es ja auch so innere Antreiberkonzepte noch dazu. Das erstmal wie so ein Download zu machen.
Mhm.
Ne? Alles, was einem da einfällt, vielleicht auch mal so ein bisschen von der Seele zu sprechen, das loszuwerden, loszulassen und dann hinzugucken und sagen, welcher dieser Sätze ist denn tatsächlich der, der mich am meisten blockiert und einschränkt, ja, mein Potenzial nicht ausschöpfen lässt. Und da ist es natürlich dann interessant, genauer hinzugucken und zu sagen, ja, womit hat denn das zu tun, was wird dadurch verunmöglicht? Ja, und dann wiederum zu sagen, was könnte denn jetzt so ein Satz sein, der richtig groß ist, mit dem ich für mich eher diesen Möglichkeitsraum auch öffnen kann.
Auf jeden Fall erstmal, ich kann das, was immer es auch
ja?
ist.
Das wäre mir jetzt fast noch zu bescheiden.
Zu bescheiden?
Ja.
Okay, sag mal einen großen Satz, bitte.
Zum Beispiel, ich darf die Nummer eins sein. Ja?
Toll.
Das war tatsächlich ein Satz, den sich eine Frau, eine Führungskraft erarbeitet hat, die in so einem reinen Männerteam unterwegs war und natürlich auch immer so dieses, ja, was ist jetzt mein Platz und wie viel darf ich denen auch sagen? Und das heißt jetzt nicht, dass die sich da hinstellt und immer nur ich bin jetzt die Nummer eins und niemand anderer darf was sagen. Sondern diese einschränkenden Glaubenssätze, die führen ja dazu, dass wir uns inhaltlich kleiner machen. Und wenn wir jetzt so einen großen Satz, und deswegen sage ich, die sollten eben nicht bescheiden sein, sondern durchaus auch richtig, ja, mit einem hohen Anspruch versehen, dann kann dadurch passieren, dass dieses innerliche Kleinfühlen in ein Größerfühlen dann rutscht oder steigt und dadurch in dem Verhalten, wenn man mit den anderen zusammen ist, es auf Augenhöhe kommt. Und genau darum geht es ja, dass wir uns begegnen auf Augenhöhe.
Ja? Da gefällt mir auch eine Übung ganz toll. Warte mal, dieses so eine bestimmte Pose einnehmen nach Amy Cuddy, glaube ich. Die du,
ja.
Dass man sich so ein bisschen in die Brust wirft und so. Kannst du das kurz beschreiben? Mhm. Das
fand ich also toll, Amy Cuddy hat Untersuchungen gemacht. Also da gibt es gerade neuere Untersuchungen, die da wieder was anderes auch erzählen. Also ja, man findet immer wieder was Neues. Ich finde es auch sehr überzeugend. Und zwar hat sie Experimente gemacht, um hinzuschauen, wie gibt es Veränderungen in unserem inneren Hormoncocktail, wenn wir eine bestimmte Körperhaltung gehen. Also Vorannahme ist einfach so, wie wir uns äußerlich zeigen. Da gibt es irgendwie auch ein Zusammenspiel mit unserem Inneren. Und eben in dem Fall die Vorannahme, dass es tatsächlich bis auf die Hormonebene runterspielt, sodass dieses Powerposen dazu führt, wenn man zuvor eher in einer stressigen Empfindung drin war, dass man eher in dieses Stärkeempfinden dann auch reinkommt. Und das kann tatsächlich sein, so wie die Muskeldarsteller letztlich das machen, solch eine Powerpose dann einzunehmen. Das heißt, man stellt sich da selbst sehr selbstbewusst hin mit Muskelanspannung. Das ist dafür wichtig, weil nur durch diese Muskelanspannung letztlich dann auch diese Hormone wohl angetriggert werden. Also so habe ich das verstanden. Und ich habe es für mich an vielen Stellen auch ausprobiert, gerade wenn ich dann Vorträge halte, dass ich dann zum Beispiel wirklich dafür sorge, dass ich zuvor in einer sehr aufrechten, aufgerichteten oder wie man oft sagt, so mit Kopfhochhaltung dann auch bin. Oder dass ich so mit kraftvollen Bewegungen auch nochmal mich durchaus auch ein bisschen aufputsche. Ich hatte, es ist eine Zeit lang her, auf einer Messe in Hamburg, ich werde es nicht vergessen, es waren fast keine Besucher da. Auf dieser gesamten Messe. Es waren 2 Tage und ich hatte den letzten Slot, bevor die Messe dann schloss.
Oh, das ist
waren, ne, du kennst solche Messesituationen, wo dann diese kleinen Bereiche schon sind, wunderbar bestuhlt. Das war so ungefähr für 40 Personen. Und ich hatte wirklich 5 Leute da nur sitzen. Ne? Und es war auch in diesem ganzen Messebereich war fast nichts mehr los. Und dann trotzdem eine halbe Stunde guten Vortrag zu halten, weil die 5 Leute haben es ja verdient.
So ist es. Wie hast du das gemacht?
Ich war auf der Damentoilette. Ich habe quasi geturnt. Ich habe für mich Powerposing gemacht, um in einen guten Zustand zu kommen. Also, dass ich wirklich mit voller Energie dann da auf die Bühne bin. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und das hat danach, ich bin dann gleich zum Zug, weil ich nach Hause fahren musste. Das war dann so die letzte Verbindung schon, um wieder heimzukommen. Ich konnte mir selber zugucken, wie es ungefähr 1 Stunde gebraucht hat, bis ich wieder so energetisch auf dem Normallevel war.
So hast du dich sozusagen selber dahin geputscht.
Genau. Ne? Also wir können das hervorragend, dass wir also vor allem durch Bewegung geht das und eben Muskelanspannung. Sportler kennen das wunderbar, ne? So von einem Wettkampf, dass sie entweder durch Relaxen oder eben durch Powern auch genau auf den Moment dann kommen.
Mhm. Ja. Und die 5 Zuhörer haben dir auch aufmerksam zugehört.
Die haben waren dabei.
Natürlich auch nicht getraut in dem Moment. Das fällt ja auch, wenn von 5 Leuten einer geht.
Ja. Genau.
Ja. Das traut man sich dann auch nicht.
Genau. Also von daher, ich finde diese Übungen und man kann es auf YouTube wunderbar anschauen von Amy Cuddy, wo sie eben genau solche Powerposen dann auch vormacht, beziehungsweise auch ganz spannend, es gibt einen Vortrag von ihr, wo sie ganz viele Fotos von Politikern auch kommentiert. Und das ist sehr spannend. Also Politiker werden ganz oft auch in solchen Powerposen dann aufgenommen, dass sie da entsprechend eben groß, mächtig, stark dann auch wirken. Mhm. Ja.
Wir haben ja gerade einen US-Präsidenten, der angeblich sich gelegentlich Bilder von sich zeigen lässt, wenn er besonders schaut und besonders entschlossen reinschaut und so weiter. Mhm. Habe ich gelesen.
Mhm. Das wäre also der Art. Amy Cuddy hatte sehr viele Fotos in ihrer Präsentation auch von Barack Obama,
ja,
der sehr stark eben auch in diesen Power-Posen unterwegs war, aber sehr stimmig und natürlich aus meiner Wahrnehmung raus, finde ich, kam das immer rüber, wo es eben durchaus um eine gewisse raumgreifende, aber sympathisches, offenen Lächeln, was noch mit dazu kommt, wo einfach so eine Selbstsicherheit dann auch rüberbringt. Und das ist das, was ich bei Trump vermisse. Also klar, er ist oder er tut, ein Fragezeichen, gibt es ja viele Diskussionen, selbstsicher, aber das Gesicht passt nicht dazu. Ja, und das fand ich also bei dem Vorgänger deutlich sympathischer.
Dürfen wir hier einfach mal so sagen.
Ja.
Wir sind ja auch nur Menschen. Du hast das schon mal erwähnt, diese wachsende Globalität. Alles wird gefühlt immer komplexer, mhm, und ist ja eigentlich auch so. Auch die Vernetzung, mhm, wächst, mhm, immer mehr. Und da ist so ein bisschen dieses Dabeisein-Müssen, auch privat, Facebook, mhm, und Co. und WhatsApp-Gruppe. Und die unterhalten, mhm, sich schon wieder über was und die haben ein Foto gepostet und wenn ich jetzt nicht mitmache, bin ich nicht dabei. Mhm. Also das ist ja schon etwas, wo man auch das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen die Kontrolle, das wächst an meinem Kopf. Also da, ja, im guten Verhältnis zu bleiben, mhm, mittun, aber noch so, dass man bei sich bleibt.
Mhm. Also es gibt ja schon viele Empfehlungen, die sagen, wir brauchen eine digitale Abstinenz, ne? Ja, und für viele ist es ja tatsächlich auch schon Sucht, dass man sagen kann, genau diese Abstinenz, es nicht mehr zu tun oder zumindest sich Pausen zu gönnen. Ja, ein früherer Freund, ich habe das damals nie verstanden, der hat sich so einmal pro Monat tatsächlich von Freitagabend bis Sonntagabend abgekapselt, war nicht per Telefon zu erreichen, ja, also für keinen. Ja. Er wollte nur mit sich sein und gut, das hat ihm gut getan im Sinne von einfach auch mal einfach, ja, abhängen, ne? Andererseits aber auch dadurch mit diesem Alleine sein Energie tanken für sich. Und dann konnte er wieder gut in Kontakt gehen. Ne, das sind gerade diejenigen, die eher so eine eher introvertierte Orientierung haben. Die brauchen eben diesen Raum für sich alleine auch. Und eigentlich wäre es genau das, dass man sagt, diese digitale Abstinenz, dass wir uns das auch mal trauen und zu sagen, hey, ich bin trotzdem wichtig und ich gehöre trotzdem dazu, auch wenn ich jetzt nicht ständig erreichbar bin und nicht nach 3 Minuten schon geantwortet habe. Natürlich muss da jeder für sich prüfen, was jetzt auch nötig ist aufgrund der eigenen Firma. Bei mir natürlich als Selbstständige, klar, natürlich laufen viel Kontakte darüber. Manche Sachen kann man ja eventuell auch noch an eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, mhm, delegieren und da sich Unterstützung holen. Aber ich glaube, wir müssen nicht ständig online sein.
Und das ist ja wieder ein Problem auch für viele Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter auf anderen Ebenen, diese dauernde Erreichbarkeit. Mhm. Das ist ja politisch auch ein Riesenthema, ja, dass man, es gibt, jetzt hat VW, glaube ich, auch das verfügt, dass an Wochenenden keine Mails mehr verschickt werden dürfen an Mitarbeiter. Sie dürfen geschrieben und in den Entwürfeordner gestellt, ja, werden, aber nicht abgeschickt werden. Mhm. Denn selbst wenn man sich entscheidet, okay, ich muss am Wochenende keine Mails lesen. Mhm. Wenn ich aber doch sehe, dass eine Mail eingeht von meinem Chef, von einer Führungskraft in der Firma, dann es auszuhalten, nicht reinzugucken und zu sagen, mache ich Montag früh, ist ja auch schwierig.
Ja,
ist also schwierig. Da hast du sicherlich auch viele Arbeitnehmer schon getroffen, die das als Thema haben.
Ja, ja, es ist durchaus so, dass manche da auch tatsächlich Druck kriegen, wenn sie nicht sofort reagieren und sagen, hast du es noch nicht gesehen und gelesen? Und das schon eine große innere Freiheit braucht, dann zu sagen und das auch zu kommunizieren, da bin ich privat. Ja, und sich da auch ein Stück weit diese Grenzsetzung zu erlauben. Ja, ich glaube, es ist wichtig, sowas in Teams auch miteinander zu diskutieren. Und klar, es hat was mit der Kultur der Firma zu tun. Bei mir natürlich als Selbstständige, also vor allem auch mein Mann hat ein kleines Hotel. Das heißt, also oft ist es so, dass er dann am Samstag und Sonntag eben auch nochmal ins Hotel geht. Das ist für mich eine wunderbare Zeit, wo ich sage, okay, da kann ich ganz in Ruhe, weil keine Telefonate reinkommen, eben auch mal an einem Konzept arbeiten oder ich kann auch durchaus Mails abarbeiten. Deswegen kann schon vorkommen, dass ich dann, ja, meistens denke ich dran und sage, okay, ich sollte eigentlich erst Montag früh dann auf den Sendeknopf drücken, ja, weil es für andere irritierend sein könnte. Also von daher dieses normale Wochenende, wie ein Arbeitnehmer, ein Angestellter das hat, das kenne ich selber bei mir im Leben nicht so. Andererseits nehme ich mir dann halt andere Auszeiten, wo ich dann sage, boah, da geht es mir jetzt gut und das muss ja dann kein Samstag oder Sonntag sein. Wobei, mit meinem Mann zusammen, wir machen das so, dass wir tatsächlich jetzt ein Wochenende pro Monat uns im Vorfeld ausgucken. Das muss bei uns blockiert werden, weil sonst ist es irgendwie von einem von uns beiden weg. Und dass wir inzwischen auch gesagt haben, idealerweise und meistens machen wir das, dass wir dann auch wegfahren. Weil sonst natürlich lockt sofort irgendwie der Computer oder irgendwelche anderen Dinge, ne, wo man sonst irgendwie nicht dazukommt. Und es ist schwierig, da für sich gute Regeln zu finden. Ja, das weiß ich von mir. Da bin ich auch immer wieder am Kämpfen und Suchen. Und andererseits, man kann so schnell in dieses Getriebensein reinkommen. Und da bin ich auch jetzt gerade wieder an so einer Phase, wo ich sage, ich habe es von jemand anderem gehört, mach doch deine Non-To-Do-Liste.
Ach, das ist schön.
Ja?
Non-To-Do, ja.
Genau. Also nicht, dass wir immer unsere To-Do-Listen machen, sondern dass wir uns auch mal aufschreiben und sagen, was will ich denn nicht tun oder was will ich nicht mehr tun? Ja, um damit letztlich auch sowas wie eine Bereinigung für sich selber dann auch zu bekommen.
Mhm. Ja, schöne Idee. Also auch dieses Festlegen, dann ist mal ein Wochenende, das ist einfach nur für uns persönlich freigehalten, egal was da kommt.
Ja.
Wir haben in diesem Podcast, habe ich immer eine bestimmte Frage auch an meine Gesprächspartner, weil es geht auch immer um das persönliche Glück. Kannst du sagen, was ist Glück für dich?
Jetzt könnte ich viele Antworten geben.
Das ist schon mal toll.
Ja, ich hatte endlich wieder jetzt über Weihnachten 4 Wochen Urlaub. Also das ist schon mal Glück. Ich meine, gut, ich kann es mir ja auch selber planen. Ja? So, aber was für mich einfach total klasse ist, wenn ich Spanisch höre, wenn ich Wasser habe und wenn ich Sonne habe, wenn es richtig warm ist. Und ich war auf Kuba.
Ach nein. Ja. Ich sehe schon so weißer Sand.
Genau. Und ich habe jetzt auf meinem Handy ein total kitschiges Foto. Weißer Sand, blaues Meer und diese Palme, die darüber. Ne? Und
es gibt solche
Fotos, wo man sagt, es ist totaler Kitsch. Aber das Foto habe ich selber gemacht und ich war da gestanden und eben solchen Moment dann zu haben oder bei dem einen Strand, also das war echt genial. Das war so richtig dieses kristallklare, so blaugrünliche, türkisfarbene Wasser. Und du stehst drin und du siehst trotzdem noch deine Zehenspitzen unten. Und da konnte man ein gutes Stück dann so reinlaufen, haben wir ein kleines Inselchen vorgelagert. Also das ist schon so ein richtiges Highlight.
Da muss ich seufzen, so ein bisschen.
Ja, genau. Ja, und was natürlich auch schön ist, also wir haben uns das gegönnt, mein Mann und ich, dass wir da jetzt auf einem Landhof wohnen. Das heißt, mein Arbeitszimmer ist jetzt wirklich so, dass es 3 Seiten gibt mit Fenstern. Große Schiebetür, die ich dann aufmachen kann. Und jetzt gerade, wenn es dann jetzt Frühling wird und wenn es dann warm ist, Schiebetür auf. Und da ist es gefühlt, ich sitze zwar am Schreibtisch, aber ich bin fast wie draußen. Und da gibt es jetzt dann auch einen Teich. Und gut, das ist dann die Seite von meinem Mann, da gibt es auch eine Menge Tiere. So, und das ist dann eben auch so ein kleines Glück. Oder auch gestern habe ich es gemacht. Ich habe mir einen Kaffee geholt und dachte, ach, eigentlich Sonne scheint so schön. Und bin dann nur 5 Minuten da außen ein bisschen rumgelaufen. Sag, boah, tut es gut. Und dann wieder an den Schreibtisch zurück.
Die kleine Auszeit.
Ja, genau.
Ja. So. Mach mal Pause, sagen wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch.
Genau.
Mach ab und zu die klitzekleine Pause.
Ja.
Ist zum Krafttanken. Ne?
Absolut. Ja, und das kann sein, aus dem Urlaub eine Muschel auf dem Schreibtisch zu haben, die in die Hand zu nehmen, ja, und kurz quasi sich da wieder gedanklich hinzubeamen. Und dann geht es ja auch irgendwie besser weiter.
Wunderbar, ein schöner Abschluss. Vielen Dank, liebe Jutta Helle.
Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die 5 Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es von diesem Podcast eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Ciao.